Mein Name ist Andreas Oehler, ich bin Referent bei der Guardini-Stiftung und ich begrüße heute Nora Buschmann, klassische Gitarristin, Musikerin, Weltmusikerin kann man sagen, und wir reden heute über ihre Kunst, über die Welt und vor allem über Corona und wie beides von dieser Pandemie beeinflusst wird. Guten Tag, Nora.
Hallo, lieber Andreas.
Ja, außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen und die Guardini-Stiftung hier am Askanischen Platz in Berlin, nahe dem Anhalter Bahnhof, lebt eigentlich vom Publikumsverkehr. Und wir haben eigentlich ja auch viel Galerien und leben so von dem Dreieck Wissenschaft, Kunst und Glaube und versuchen das eben mit immer neuen Formaten zu beleben. Und jetzt hat uns, wenn man das so sagen darf, Corona in einen Modernisierungsschub gedrängt. Und wir machen jetzt also einen Podcast, weil wir sozusagen nicht nur an unsere Fans rankommen wollen, sondern weil wir vielleicht auch da mal sehen wollen, wie können wir da Corona und aber auch über die Kunst und die Wissenschaft und den Glauben reden. Wir haben hier heute zum ersten Mal einen Gast, einen weiblichen Gast, der Nora Buschmann heißt. Nora Buschmann ist für klassische Musikfans wahrscheinlich ein Begriff. Sie ist klassische Gitarristin, darf man das so sagen, oder ist es zu wenig? Was ist eine klassische Gitarristin? Weil wenn ich eine E-Gitarre seit 40 Jahren auf der Bühne halte, bin ich auch ein klassischer Gitarrist.
Das stimmt natürlich, ja. Aber es kommt einfach vom Repertoire her. Ne? Das ist eine Nylon-Saiten, könnte man auch sagen, keine Stahl-Saiten-Gitarre.
Wie wird man klassische Gitarristin? Sagen wir mal so, das ist ja, ist das einem in die Wiege gelegt? Oder wie kommt sowas? Die meisten greifen doch zur Geige oder zum Klavier.
Also hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Klassische Gitarre, ja, ich denke, ich habe das irgendwie gewählt, weil ich mich da verliebt habe in das Instrument, als ich es bei den Freunden meiner Eltern liegen sehen habe. Mein Großvater ist eigentlich Geiger und meine Mutter hat sehr viel mit mir gesungen. Die sollte auch mal selber Sängerin werden und hat mich dann irgendwann natürlich zur Musikschule begleitet und wollte sehen, ob ich was mit Musik machen kann. Aber da habe ich diese Gitarre bei diesen Freunden gesehen und die hat mich viel mehr gereizt als irgendeine Geige oder ein Klavier oder eine Blockflöte. Mhm. Und ich glaube, es war irgendwie doch die Form, die Größe und da auf den leeren Saiten ein bisschen zu zupfen, wie das vielleicht manche Kinder bei Instrumentenkarussell machen in Musikschulen. Aber das war nicht nötig in meinem Fall.
Mhm. Also es gibt doch dieses Bonmot, Gitarre lernen ist wie Englisch lernen. Am Anfang ist es völlig leicht und je mehr man sich damit beschäftigt, je schwieriger wird es. Klavierspielen ist wie Französisch. Am Anfang ist es unheimlich schwer, aber wenn man das mal drin ist, wird es immer leichter. Und Deutsch und Russisch ist wie Geige. Am Anfang schwer und am Ende schwer. Ist es so, dass die Gitarre einen verlockt eigentlich, dass man das Gefühl hat, man ist ganz schnell auf einem gewissen Niveau und dann, wenn es aber wirklich losgeht, wird es richtig schwer? Ist es so oder ist es...
Ich würde eher das vom Klavier behaupten, weil das Klavier natürlich sofort mit einem Tastendruck einen Ton erzeugt und man auch schon erstmal so irgendwie rumspinnen könnte, theoretisch oder ne, auch oft selbst auf den weißen Tasten was zustande zu bekommen. Aber bei der Gitarre braucht man ja wirklich zwei bestimmte Bewegungen von jeder Hand einzeln. Also die Finger der linken Hand und die Finger der rechten Hand machen erst im Prinzip einen Ton, wenn beide gleichzeitig. Diese Synchronität ist wirklich nicht einfach. Und auch für Anfänger, die jetzt nicht mit leeren Saiten beginnen, wie bei Kindern, sondern einfach vielleicht mit Akkordpattern, was du vielleicht meinst mit einfach, um sich ein bisschen zu begleiten, ist es trotzdem auch die rechte Hand, den Schlag zu machen und dann die Wechsel der Akkorde im richtigen Rhythmus und auch nicht ganz einfach. Also es geht nicht sehr schnell, würde ich jetzt sagen.
Mhm. Du bist, kann man das glaube ich so sagen, in einer Künstlerfamilie aufgewachsen in Ost-Berlin. Und ich habe von dir Aufnahmen gesehen, da sieht man dich als junges Mädchen schon ziemlich prominent, also ein Kinderstar in dieser Branche. Kannst du es beschreiben oder wie war das?
Das war, dass ich eben schon an eine Spezialschule für Musik nach Weimar geschickt wurde, obwohl ich ja Berlinerin bin, Ostberlinerin. Da hat meine damalige Lehrerin diesen Vorschlag gemacht, meiner Mutter, nach Weimar in diese Spezialschule für Musik von der Franz-Liszt-Hochschule zu gehen, an ein Internat. Und da hatte ich eben schon Hochschullehrer, nämlich die Monika und Jürgen Rost, ein sehr bekanntes Duo in der Zeit damals, also die ganze DDR-Zeit, wirklich selber sehr gute Spieler und Virtuosen. Und bei denen hatte ich sozusagen sehr früh mit 14 dann schon oder 13,5 war ich da schon Unterricht. Und das hat, denke ich, was ausgemacht, als wenn ich nur an der Musikschule geblieben wäre. Also ein bisschen wie mit so einer Sportschule vielleicht zu vergleichen. Es war nicht so viel Drill, aber es war eben sehr viel Musik, Chor und Theorie und Klavierunterricht und eben bei Hochschullehrern schon eine Ausbildung.
Wann hast du angefangen? Wann hast du das erste Mal eine Gitarre in der Hand gehabt, die sozusagen, wo man sagen kann, das ist also, da ging es los?
Ja, mit 8 Jahren.
Mit acht. Ist es früh? Weil es gibt doch schon in anderen Bereichen gibt es doch schon 4-jährige Stargeiger und so. Nein, das ist
bei der Gitarre nicht so der Fall, dass man unbedingt mit 4 oder 5 anfangen muss. Geht auch, aber es ist glaube ich, ein gutes Alter mit 7 oder 8 Jahren. Man hat dann auch meistens noch eine kleinere Gitarre. Ich hatte auch so eine Dreiviertel-Gitarre nur am Anfang, weil sonst ist es wirklich zu schwierig für ganz kleine Kinder.
Wer hat überhaupt entdeckt, dass du dieses Talent hast? Du allein kannst es ja nicht gesehen haben.
Ne? Naja, ich denke mal meine Mutter, was ich vorhin schon erwähnte, die eben selber aus einem Musikerhaushalt kam, dass ich vielleicht auch gut singe. Die hat mit mir sehr viel gesungen und vielleicht auch tänzerisch irgendwelche Bewegungen beobachtet und einfach, glaube ich, gedacht, ich soll das mal probieren. Also es war nur ein Angebot und dass sich das dann so entwickelt, war nicht vorher abzusehen. Ne?
Ich meine, es sind ja 3 Dinge. Du bist in der DDR aufgewachsen, die haben schon sicher auch eine ziemlich ausgeklügelte Künstlerförderung gehabt, aber trotzdem ist doch eigentlich, wenn man sich vielleicht auch von so einer Mutter gefördert in so ein Metier begibt, ist es da schon mal klar, dass es eine bürgerliche Karriere in dem Normalfall wahrscheinlich nicht werden wird. Ne? Das ist ja eigentlich auch, sagen wir mal, nicht so einfach, wenn wahrscheinlich viele Leute um einen herum sagen, Kind, ja, vielleicht ist es doch alles brotlos und was ist, wenn du dir die Finger brichst und so. Gab es denn einmal oder irgendwann auch mal Demotivation oder irgendetwas, wo man auch sozusagen Druck von der Gesellschaft gespürt hat, dass es doch nichts Gutes ist oder musste man einen gewissen Eigensinn haben, um das überhaupt zu entwickeln?
Ja, es gab einen ziemlichen Bruch, weil es eben so sehr geradlinig ging, diese Ausbildung da an dieser Spezialschule, von der ich schon sprach, die es immer noch übrigens gibt, das Musikgymnasium in Belvedere bei Weimar, wo ich manchmal auch bei Jurys jetzt plötzlich eingeladen werde, was heißt plötzlich, nach vielen Jahren, und auf der anderen Seite dann sitze und manchmal sage, ich bin hier selber hergegangen als Schülerin. Diese Ausbildung war so geradlinig mit Wettbewerben und mit dann gleich zum Hochschulstudium und am Ende, wenn der Mauerfall nicht gekommen wäre, wäre ich auch an einer Musikschule als Lehrerin wahrscheinlich fest, also man musste sich als fest verankert gewesen, hätte irgendwo hingehen müssen, also wie auch die Orchestermusiker dann, da wo eine Stelle frei war, es war ja Planwirtschaft, was natürlich einerseits gut war, weil man sich nicht um die Arbeit kümmern musste, um die Arbeitsbeschaffung, es gab keine Arbeitslosigkeit, aber es gab natürlich auch sehr wenig Freiraum in der Wahl und ich wollte eigentlich immer noch mal irgendwo studieren im Ausland, hat mich immer interessiert, noch in die Welt zu gehen und hatte vor, entweder nach Ungarn oder nach Polen nochmal ein Zusatzstudium zu machen. Und da kam aber der Mauerfall dazwischen, oder beziehungsweise rechtzeitig, in meinem letzten Studienjahr in Weimar. Und dann wusste ich, dass ich nochmal weiter studieren werde und das war dann Köln bei Hubert Keppel, dem heute Professor, auch immer noch ein sehr, sehr berühmter Gitarrist und Pädagoge, den ich in Ungarn bei einem Festival kennengelernt hatte. Und hatte aber ein halbes Jahr Pause, weil ich noch keinen Studienplatz hatte bei ihm. Und war dann in Kreuzberg, wo ich jetzt um die Ecke wohne, habe ich sogar gekellnert, um einfach mein Geld zu verdienen, zu leben. Und in dieser Zeit habe ich so ein bisschen Bruch empfunden, habe ich gedacht, ist es jetzt wirklich das, was ich machen will, weil ich, also für immer, jetzt diesen Weg weiterzugehen als klassische Gitarristin, weil es mir so vorgegeben war und weil es mir liegt. Habe ich jetzt nicht die Chance, noch was anderes zu machen? Und habe noch geliebäugelt, irgendwas zu studieren, Sprachen. Ich spreche ja 5 Sprachen mit Deutsch, also 4 Fremdsprachen. Meine Eltern sind beide literarische Übersetzer gewesen. Also da gab es ein Talent oder Philosophie und so. Hat mich viel interessiert. Es wäre aber nicht möglich gewesen, weil ich kein Abitur hatte. Also ich hätte jetzt auch nicht sagen, ich schreibe mich jetzt an der Humboldt-Uni für irgendwas ein. und habe dann dieses halbe Jahr eben als Kellnerin und so ein bisschen West-Berlin kennengelernt, genutzt und bin dann nach Köln, um dann weiter zu studieren. Und dann ging es aber auch nochmal richtig gut aufwärts.
Ja, da gibt es jetzt zwei Fragen, die man gabeln müsste. Die eine Frage, die stelle ich noch schnell dazwischen, und zwar, konntest du in der DDR schon eine Platte machen, beziehungsweise gab es Tonaufnahmen von dir? Und zweitens, war in dem Fall, hätte man dich auch wie Sportler eben auch auf internationale Wettbewerbe geschickt, um sozusagen das Star-Pony der Musikszene, warst du da so schon?
Ich war schon. Da musste man vor der ständigen Jury spielen. Das waren dann Professoren aus Berlin und aus Weimar und vielleicht auch noch von anderen Musikhochschulen, wo dann das Ministerium, Kulturministerium eben das Okay geben musste, dass man ins Ausland geschickt wird, auch zu Wettbewerben. Und da war ich auch in Estergom in Ungarn und in Kutná Hora einmal in Polen, in Tschechien. Und habe dann auch Preise bekommen dort und sogar einmal nach Rom haben sie mich geschickt. Oh. Also ich hatte auch schon, und nach Wien zu einem Kurs durfte ich auch schon fahren, zu David Russell, einer unserer größten Vorbilder oder meiner jedenfalls in dieser Generation über uns. Und also es war schon so ein bisschen Elite, wenn man so weit gekommen war. Ne? Und da war ich auch wirklich erst 20, als die Mauer fiel. So, dass ich das schon kennengelernt habe, diesen Weg. Eine Platte wäre dann bestimmt irgendwann möglich gewesen, aber wie gesagt, wenn ich an einer Musikschule dann mit 40 Stunden die Woche gelandet wäre, dann wäre das vielleicht auch gar nicht mehr, ich glaube, da ist bei vielen auch dann ein Knick gewesen, die eigentlich diese Chance gehabt hätten, Solisten oder große Musiker zu werden, die auch eben konzertieren. Gab es diese Konzert- und Gastspieldirektion, da musste man dann auch, also es war alles staatlich gelenkt, da musste man dann Kollegen von mir haben da auch viel Konzerte gegeben. Mhm. Musste man geprüft werden, ob man da reinkommt. Also, aber mir war das, glaube ich, alles ein bisschen auch zu eng. Also ich war sehr froh darüber, dass es im richtigen Moment im letzten Studienjahr in Weimar nochmal einfach die Mauer aufging und die Welt nochmal zu einem zu Füßen lag. Ja,
so. Ja, auf die Welt kommen wir gleich zu sprechen, weil die hast du dir nun wirklich angeeignet. Aber man hört immer so, und das finde ich ganz interessant, bei diesem Studium ist es fast wie bei den Studenten der frühen Neuzeit oder der Renaissance. Man geht zu seinen Meistern, die man verehrt. Also es ist im Prinzip jemand, bei dem möchte man studieren. Früher war es bei den Philosophen ja auch so, man ist nach Wittenberg gegangen, weil Melanchthon dort gelehrt hat oder so. Oder Schiller in Jena oder so. Und jetzt ist es bei dir auch so. Ist es so wichtig? Man könnte doch auch jetzt, was weiß ich, sich anhand von Platten das aneignen. Warum gibt es da vielleicht sogar eine mystische Beziehung zwischen Meister und Geselle? Du bist ja jetzt selbst auch schon Lehrende und offenbar auch eine prominente Lehrende. Also wie muss man sich dieses Verhältnis von Schüler und Lehrer vorstellen? Ist es symbiotisch? Ist es irgendwie...
Ja, es ist eine Beziehung, eine neue Beziehung. Es kann was sehr Familiäres haben. Hat es meistens, wenn es gut ist, dass man dem Lehrer auch wirklich nahe steht oder ich in meinem Fall jetzt auch meinen Studenten, auch eine Art Vorbildrolle, dass einem auch nachgeahmt werden darf oder dass man was vormacht und es wird nachgemacht. Ein bisschen wie ein Kind, was auch sieht, was die Eltern tun. Und ich glaube, es ist wirklich sehr wichtig, dass da die Chemie stimmt. Also dass man mit demjenigen auch wirklich, es geht über Jahre, wöchentlich ein, zwei Stunden miteinander zu verbringen in einem Raum und ganz intensiv auch körperlich. Man muss auch dem Studenten an die Finger fassen oder hinter den Rücken gehen, mit die Haltung korrigieren und auch mal was anfassen. Es ist eine sehr intensive und sehr intime Arbeit, zusammen zu arbeiten.
Also ist es eher eine Arbeit an der Choreografie oder ist es auch eine Arbeit an der Technik, dass zum Beispiel deine Schüler von dir Handgriffe oder Griffe lernen, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt ein Nora Buschmann-Riff, wie man so sagen würde, unter den Rockleuten oder so. Oder man merkt genau, die hat bei dem studiert. Kann man das hören?
Das gibt es bestimmt häufig, aber ich glaube, dass das, ich versuche das zu vermeiden, weil ich möchte nicht, dass meine Studenten genauso, dass ich meine Tricks alle zeige, natürlich das schon, aber dass sie nicht, zum Beispiel mache ich ein Tremolo andersrum, das wissen viele, die, wenn sie das vielleicht auch jetzt hören sollten, dass es das normale Tremolo ist Daumen, also diese Repetitions, wie beim berühmten Tarrega-Stück Recuerdas del Alhambra, dass der Daumen anfängt im Bass und dann Ring, Mittel und Zeigefinger hintereinander repetiert Und ich mache das genau umgekehrt, Daumen und dann zeige Mittelringfinger. Und das macht sonst niemand. Also bei Tarja und bei überall steht immer mit dem Ringfinger anfangen. Und es flutscht bei mir sehr und meine Studenten machen es zum Teil nach und dann geht es auch gut. Aber ich finde nicht, dass man den Stil von jemandem auf den anderen aufdrücken kann. Also man sollte niemandem den Stil und eine Spielart aufpropfen, weil dann ist es ja nur ein Imitat und ein Plagiat. Man muss eigentlich dem Schüler mitgehen, man muss sehen, was er hat, auch an Stärken, an vielleicht Faible für bestimmte Musikrichtungen, an was ihm noch fehlt natürlich, daran von wegen Technik, muss man natürlich auch sehr intensiv an diesen fehlenden Techniken arbeiten und auch richtig viel Technik üben extra, um dann diese Werkzeuge zu bekommen. Aber man muss sehen, was liegt demjenigen. Und ich glaube, das ist ein bisschen auch eine psychologische Können, was natürlich nicht beim Studium, wenn jemand anfängt, Gitarre zu studieren oder ein Musikinstrument zu studieren und dann auch Dozent wird, also auch Pädagogik studiert, wird das in der Regel ja nicht getestet. Man muss nur gut spielen können, um eine Aufnahmeprüfung an einer Hochschule zu bestehen. Und das andere wird dann im Laufe des Studiums natürlich ausgebildet mit Seminaren und mit Kursen. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass das dann in die Praxis gegangen wird, dass man eben wirklich auch lernt zu lehren, eben auch zu beobachten, was zu spiegeln, was fehlt dem anderen noch, wo ist er schwach drin und dass er sich auch selbst anfängt zu lernen, zu spiegeln oder zu beobachten und zu sehen.
Ich habe dich auf der Bühne gesehen, wie du mit deinen Schülern zusammen auftrittst hier in Berlin und es war schon sehr symbiotisch. Jetzt ist aber Corona gewesen und wir haben ja in Corona das Problem, dass du ja nicht mit deinen Schülern, sagen wir mal, direkt in einem Raum sitzen konntest. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, du kannst es ja mal beschreiben, aber was bedeutet es, wenn man sich plötzlich über Zoom oder so also übt? Dann kann ich ja gleich von YouTube sozusagen von den Meistergitarristen ablauschen und kann dann versuchen, die Griffe nachzuspielen, ne?
Das ist eine gute Frage, Andreas. Das war auch ein bisschen, letztlich hast du vorhin in deiner vorigen Frage kurz eigentlich anklingen lassen, dass man auch, der Lehrer, der direkt ist natürlich sehr, sehr wichtig, was wir gerade hatten, aber ich muss auch sagen, dass ich auch, es ist gerade unser berühmter Gitarrist, klassischer Gitarrist mit 87, Julian Bream, gestorben vor ein paar Jahren. Also wirklich Generationen von Gitarristen, klassischen Gitarristen beeinflusst und es war so im Prinzip, man hat alles von ihm gelernt. Und das, da habe ich habe auch Platten mir abgehört von, also Julian Bream zum Beispiel ist da ein ganz wichtiger gewesen. Dann hat man einfach viel übers Ohr aufgenommen an Phrasierung, an Agogik, an Dynamik, wie werden bestimmte Stile gespielt. Zum Beispiel habe ich, weiß ich noch, von Gaspar Sanz, spanischer Altmeister, das erste Mal Canarios oder so von Julian Bream auf diese LP gehört. Und das geht ja auch in den Körper über, ne? übers Gehör und übers Gehirn. Also diese Mischung darf ruhig sein. Aber jetzt, als jetzt Corona ausbrach, waren wir alle so ein bisschen ratlos, auch mit unter unseren Kollegen, auch in Dresden an der Musikhochschule, wo ich unterrichte. Wie machst du das? Wie kann man es machen? Hast du schon mal gemacht, per Zoom oder per Skype zu unterrichten? Es gibt Kollegen von mir, die schon ganz lange auch per YouTube so Learning-Tutorial-Videos drehen und in Amerika dann, wo auch wirklich Geld bezahlt wird und auch was reinkommt. Aber ich hatte überhaupt noch gar keine Erfahrung damit. Und die ersten Monate konnten wir ja wirklich physisch nicht in die Hochschule fahren. Es war ja alles abgeblasen. Und die Studenten waren zum Teil noch in ihren Heimatorten. Wir haben Studenten aus Tschechien, aus Slowakei, aus Ungarn, die saßen dann sozusagen immer, als wir dann mit Zoom anfingen zu arbeiten, in ihrem Wohnzimmer bei den Eltern noch zu Hause. Und ich fand das erstmal befremdlich, aber umso öfter wir es gemacht haben, wir haben dann jede Woche eine Stunde ausgemacht. Sie haben mir die Videos, sie haben von ihren Stücken, die sie bearbeiten gerade, haben sie Videos aufnehmen müssen, was natürlich auch eine andere Arbeit ist, als wenn sie zu einer normalen Stunde kommen. Weil dann kann auch mal die Hälfte nicht ganz so geübt sein und so. Das mussten wirklich auch schon in der Vorbereitung, bevor sie mir das Stück schicken, ja auch so gut spielen, dass man es einigermaßen aufnehmen kann. Und dann habe ich mir das angehört und angesehen und Notizen gemacht vorher. Und dann haben wir die Zoom-Stunde ausgemacht. Und dann sind wir durch die Dinge durchgegangen und auch mal die Gitarre zur Hand genommen und Sachen ausprobiert. Und ich fand, dass es eigentlich fast eine intensivere Arbeit war, als wenn wir so vorm Notenständer sitzen und dann, es ist halt sehr, sehr, sehr lebendig dann und sehr intim. Aber das war richtig hochkonzentriert oft. Und man hat manchmal nicht so viel geschafft, in einer Stunde zu arbeiten an manchmal nur die halbe Seite von einem Stück anstatt zwei Seiten oder drei Seiten Musik. weil man so, weil es natürlich auch länger dauert, man hört sich mehr zu, man muss den anderen ausreden lassen und man schaut sich in die Augen auch mit den Studenten. Das war also auch ganz niedlich. Wir haben uns wirklich immer gefreut, wenn man sich plötzlich geht die Kamera an und man sieht sich und es ist irgendwie so eine, es geht eine Verbindung los und man schaut sich eben an. Und ich habe das dann wirklich, habe das Gefühl, wir haben sehr viel geschafft in diesem Semester, was ja eigentlich nur ein halbes Semester war, ne? Und dann nach 2 Monaten ging dann wieder die Hochschule auf, man konnte wieder hinfahren, man musste mehr Abstand einhalten und natürlich war der Unterricht wieder fast am Ende normal, aber ich habe die Zeit eigentlich sehr auch als was Positives empfunden, auch damit umgehen zu lernen.
Aber könnte man mit diesem Modell nicht sogar weiterverfahren? Also zum Beispiel, was weiß ich, mancher Krankengymnast nimmt plötzlich den Turnenden auf und zeigt ihn nachher, weil das Fremd- und das Selbstbild ist ja, absolut, unterscheidet sich ja. Und gerade bei euch oder in dieser Branche ist es ja ganz wichtig, dass auch die Körperchoreografie schafft.
Genau.
Und das wäre ja etwas, dass man sagt, Corona verleitet euch dazu, jetzt immer Aufnahmen auch zu machen, noch zusätzlich, während ihr übt, weil dann kann derjenige vielleicht auch nochmal sehen, wie komme ich denn eigentlich rüber. Ist es angedacht oder?
Ich glaube, das ist was, was auch viele Pädagogen schon im Unterricht sowieso vorher benutzt haben. Ich habe das auch gemacht. Ich habe auch meinen Studenten gesagt, jetzt nehmen wir dich mal auf und dann hören wir es an. Oder also eine reine Audio mit dem Handy. Oder manchmal sogar so, ich nehme es jetzt mal einfach heimlich auf und dann hören wir uns das mal an. Aber es ist eine Art, ich habe da mal verglichen, dass wir das natürlich nicht hatten in der DDR. Wir hatten einen Kassettenrekorder zu Hause, wo ich auch noch manchmal was drauf gespielt habe, aber diese Möglichkeit, sich auf dem Video zu sehen von zu Hause aus und sich zu reflektieren und dann eben zu korrigieren, wie du schon sagst, ist eine Autokorrektur eigentlich. Man ist dann sein eigener Trainer in dem Moment. Diese Möglichkeit hatten wir früher nicht und ich finde, das sollte man jetzt benutzen. Das ist eine sehr gute Variante, weil man eben wirklich sieht, wie es, wenn es nicht überhand nimmt, dass man sich nur noch reflektiert, ja, aber ne, dass man auch bei sich bleibt, wenn man spielt.
Also aus meiner bescheidenen Musikererfahrung habe ich das Gefühl gehabt, ich habe am meisten gelernt, wenn man zusammenspielt mit anderen.
Ach, ja, natürlich.
Und bei dir hat man es auch gesehen, also in dem Konzert im letzten Teil war es ja so, dass ihr dann plötzlich so eine Art Session gemacht habt und da, finde ich, kommt man dann zu was gemeinsamen Dritten, da nehmen Sachen gestaltern, die man vorher noch gar nicht gesehen hat. Bist du ein Mensch, der diese Improvisation liebt und fördert? Und würdest du auch sagen, ist es wirklich so oder ist es gut, wenn die Noten beherrscht werden? Dann kann jeder sehen, wie er kann und dann spielen halt Virtuosen nach Noten zusammen. Oder ist es genau dieser Funke, dass man eben im Zusammenspiel sich doch faktisch auffliegt zusammen oder so?
Es ist ein bisschen die Frage des Stilistik. Also wenn man jetzt richtig reine klassische Stücke spielt, dann ist ja nicht so viel Raum für Improvisation. Das ist ja auch ein bisschen eine, was ich auch wirklich ein bisschen kritisieren möchte, weil mir das immer gefehlt hat. Und jetzt in Dresden, wo ich unterrichte, studieren ja die Studenten Weltmusik und die können alle improvisieren. Wenn ich nochmal 25 wäre, würde ich sofort da nochmal studieren, weil die auch Jazz haben, die haben Arrangieren, die haben die ganzen Stilistiken und können sich eben auch auf der Bühne frei dann unterhalten am Ende oder eben Stücke benutzen, wo nicht nach Noten nur gespielt wird. In der Klassik ist es ja vorgegeben. Trotzdem hast du recht, es ist eine Art Befreiung, weil man eben zusammenspielt, man interagiert, man muss auf den anderen hören. Es ist ein doppelter Genuss, wenn man nicht nur alleine spielt, sondern mit jemand anderem zusammen. Diese Sessions, die du meintest, das waren schon vorgegebene, das waren die Stücke und der Perkussionist hat dann noch dazu gespielt, der brasilianische. Und der Fabian, mit dem ich da gespielt habe, der könnte jetzt auch eine Melodie oben drüber spielen. Und ich mache das jetzt auch erst seit noch nicht langer Zeit, aber dass ich mich ein bisschen in einem Tango-Projekt, in dem ich jetzt seit ein paar Jahren spiele, dass man dann einen Raum hat, wo ein paar Harmonien klar sind und ich jedes Mal was anderes auch drüber spielen darf. Also, oder es ist so gedacht, ne? Und mein Tango-Kollege Augustin Luna, der kann das natürlich zur Perfektion. Aber ich möchte auch, dass das in meinen Konzerten auch, dass ich nicht nur die bin, die was auswendig gelernt hat und dann zum eigenen, also es muss ja dann klingen, als wenn es was mein eigenes Stück ist, aber oder nur nach Noten, also sondern auch das dazwischen und dieses auch das Spontane. Frei.
Wie Hölderlin sagt, komm Freund ins Offene, also du willst ins Offene.
Ganz genau, eigentlich. Genau. Und ich glaube, das ist auch was ein bisschen auch meine Persönlichkeit ist, dieses Offene. Ich bin neugierig und ich bin manchmal auch risikobereit und beziehungsweise nicht nur manchmal. Und das bringt ja immer wieder was Neues, wenn man nicht vorher weiß, was passiert. Das ist ja
du hast ja schon Weltmusik gemacht, wo es den Begriff noch gar nicht gab. Also
Du
hast ja im Prinzip, ja, zumindest, also nicht, dass du so alt bist, aber Weltmusik ist ja leider auch etwas, was ich manchmal das Gefühl habe, da wird zu viel zusammengemanscht, ohne dass die Identität der einzelnen Stücke erhalten bleibt. Wenn also zu einer irischen Harfe, was weiß ich, eine iranische Trommel kommt, dann gibt es dann irgendwann halt mal Marmelade mit Senf und das kann ja auch mal witzig sein. Aber die Frage ist, Crossover, ist das für dich ein Schreckenswort oder würdest du sagen, nein, du gehst in jede Kultur, lässt sie aber dann doch noch puristisch so, wie sie ist?
Ja, ich weiß nicht, ob Crossover wirklich, ich habe nichts gegen den Begriff, aber ob das jetzt das richtig trifft. Ich glaube, es ist eher eine Art in eine Kultur, wie auch eine Sprache. Deswegen, mir liegt es ja eben auch, diese Sprachen zu lernen von den Ländern, in denen ich war. Also einfach mitreden zu können. Und man muss sich natürlich dieser Sprache annähern, wie auch nochmal wie ein kleines Kind. Also und in Griechenland, als ich 5 Jahre da gelebt habe, war das so, dass ich wirklich nicht die Sprache konnte und die Musik auch nicht kannte. Und im Prinzip wie so ins Wasser geworfen, dass du mir langsam erobert habe oder erschlossen habe, indem ich einfach auch geschaut habe, wie tanzen die denn zum Beispiel Sirtaki oder wenn die da Kalamaternos, die verschiedenen Schritte und dann sich im Reigen und dann reiht man sich eben ein und kann am Anfang noch nicht, stolpert man halt noch mit und irgendwann geht es aber in Fleisch und Blut über und die Texte nicht zu kennen und nach ein paar Jahren versteht man jedes Wort. Es ist bei Musik eigentlich auch wie eine Sprache und wenn man in diesen Kulturen sich aufhält, man kann es auch ohne da zu leben schaffen, ich glaube, es ist ein Eindringen, es ist ein bisschen oder wie ein Schwamm, der was aufsaugt, also so ist vielleicht eher so ein Bild zu sehen.
Im Grunde ist es ja auch eine Übersetzungsarbeit.
Du
nimmst ja Kulturen und spielst sie auf deutschen Bühnen und musst natürlich das rüberbringen. Ne? Das heißt ja immer, man soll seinen eigenen Stil besser können als den Fremden, auch beim Übersetzen ist es so. Aber du müsstest doch jetzt in der Corona-Zeit unglaublich mit deiner Neugier in der Welt rumzuschauen, aufzunehmen, Impulse aufzunehmen, musst du ja völlig also kaltgestellt gewesen sein. Also wie schafft man es dann sozusagen trotzdem noch, du hast vorhin angedeutet in unserem kleinen Filmchen, doch was kreativ für sich zu nutzen oder sozusagen zu sehen, was ist der positive Effekt?
Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine Art von, es ist eigentlich eine Art, sich selbst nochmal neu zu erfinden, je nach der Situation. In dem Fall gingen keine Reisen, konnten die Konzerte, die geplant waren, nicht stattfinden. Man ist erstmal auch ein bisschen gelähmt. Ist es jetzt irgendwie möglich, überhaupt noch was zu machen, was mit Ausland zu tun hat? Mein argentinischer Kollege kann natürlich jetzt zum Beispiel im Herbst nicht herkommen, die geplanten Konzerte spielen. Aber ich möchte jetzt zum Beispiel auch nicht auf Online-Konzerte übergehen. Das habe ich auch eigentlich ziemlich von vornherein, ich habe das gar nicht gemacht in der Zeit und auch abgelehnt, weil man dann im Prinzip zeigt, dass man ja auch also über Live-Schaltung spielen kann. Man kann aber was aufnehmen vorher und es wird dann irgendwo, so wie jetzt bei mir in Barcelona sein wird, bei einem Fernando Sor Festival, dass dann dieses Programm voll abgespielt wird, 1 Stunde, und ich kriege dann auch meine Gage und es ist sozusagen instead of in real da zu sein, können die Leute trotzdem beim Konzert, können mich spielen sehen und hören.
Also es ist ja aber auch trotzdem ein Problem. Überleg mal, wenn du die Konzerte, die du jetzt gemacht hast, theoretisch oder machen wirst in den nächsten Wochen, die werden ja mitgeschnitten. Das heißt, die verewigen sich. Musik lebt aber auch davon, dass es aufgeführt wird und danach wieder verschwindet. Also ich meine, es gibt Konzerte zum Beispiel von Bob Dylan, der würde dir nie freigeben, dass die gefilmt natürlich werden, weil sie nicht gut sind oder so. Und das heißt, du wirst eigentlich verewigt in einer Form, die dir vielleicht gar nicht recht ist. Mhm. Also weil dieser Moment, dass es aufploppt, dass es vielleicht der beste Abend des Lebens war oder dass es auch der schlechteste war, das hast du nicht mehr unter Kontrolle dann.
Richtig, ja. Das ist tatsächlich so und das ist auch schon eine ganze Zeit so. Also ich kann mich auch erinnern an ein Festival in der Türkei vor bestimmt 10 Jahren oder 8 Jahren, wo dann das Fernsehen einfach mich gar nicht vorher gefragt hat, haben mitgeschnitten und das dann einfach so zusammengeschnitten und live gesendet und mich gar nicht also gefragt. Und das lief dann plötzlich bei YouTube und da habe ich das noch geschafft abzuwenden und dass sie es wieder rausnehmen. Aber man hat dann manchmal den Eindruck, man wird auch man wird benutzt oder man kann durchaus auch da irgendwo reintapsen und die Rechte, die eigentlichen, die künstlerischen Rechte werden oft nicht mehr respektiert einfach. Mhm. Ne? Das ist also wirklich eine sehr schwer zu kontrollieren. Oder was eben auch im Internet oder Spotify, was wir schon vorhin drüber gesprochen haben, läuft und wo da jetzt was abgerechnet wird. Man hat überhaupt keinen Überblick eigentlich mehr als Künstler, ja.
Hast du dich denn entwickelt, würdest du sagen, in dieser Zeit, wo man dich sozusagen kalt gestellt hat, was das Bühnenpublikum anging, hast du was entwickelt? Du hast ja vorhin gesagt, du hast dich im Gesang versucht oder so.
Ja, genau. Das meinte ich vorhin ein bisschen mit dem Neuerfinden, genau. Das ist nämlich eine ganz alte Passion. Ich hatte auch schon im Studium immer Gesangsunterricht und habe auch ganz viel Musik gehört, die gar nicht Klassik ist. Und also ich liebe auch Jazz und auch, oder Joan Baez, die ich dann neulich auch kennenlernen durfte, viel gehört und dann auch damals schon zur Gitarre gesungen als junges Mädchen. Und in meinem brasilianischen Programm voriges Jahr, wo du beim Konzert warst für diese CD Ritmos do Brasil, habe ich am Ende immer als Zugabe Carinhoso von Pixinguinha, so ein Choro, gesungen. Und viele Leute haben immer gesagt, das ist ja toll, dass da deine Stimme nochmal kommt und du singst ja so schön klar noch und so. Und jetzt habe ich gedacht, in meinem spanischen Programm, was ich gerade in der Mangel habe, auch schon vor Corona übrigens begonnen damit, gedacht, ich muss jetzt einfach auch auf zu neuen Ufern nochmal mir was in diese Zeit, die ich jetzt habe, mit Gesang und Gitarre, dass ich mich begleite, was sehr wenige Leute machen, klassische De Falla-Lieder oder García Lorca-Lieder eben wirklich zu spielen und zu singen. Das sind jetzt nicht virtuose Koloratur, klassische Stücke. Und das ist eine Passion von mir. Wenn ich das jetzt in das Programm immer sprenkele, ist es eine sehr abwechslungsreiche und sehr interessante, spannende Form. Und das konnte ich neulich im Konzert, meinem ersten Live-Konzert in Neuruppin feststellen, konnte ich endlich in einer, es war auch ein sehr spontan organisiertes Konzert, wo es jetzt eine kleine Reihe geben wird, jeden Donnerstag, für Künstler, die eben in Corona-Zeiten, die jetzt so ein bisschen stillgestellt sind. Und das war jetzt wirklich vor Publikum zu singen und zu spielen in einer Kirchenkapellenatmosphäre und Akustik. Flow-Moment.
Das ist ja eine gehobene Übung, eine Gitarre zu bedienen und dann noch, sag mal, können wir deine Singstimme mal hören?
Hey.
Ja, wir können.
Ich jetzt, ja?
Ja, wenn du.
Die Gitarre holen?
Me enamoran en Jaén, Aisha y Fátima y Marién. Tres morrillas tan garridas iban a coger olivas y hallaban las cogidas en Jaén, Aisha y Fátima.
Wenn du dir die Lieder der anderen Kulturen aneignest, Argentinien, da hast du ja ein tieferes Verhältnis dazu, da hast du ja gelebt, aber auch Griechenland, wie sehr tauchst du damit ein? Du sagtest ja, du willst die Lebenswelt auch erfahren. Wie wichtig ist es? Kann man, wenn man sich sonst für Spanien oder für Griechenland nicht interessiert, solche Lieder überhaupt spielen mit Herzblut? Oder?
Kann man sicher, ich denke mal, dass auch viele Interpreten nicht immer in diesen Ländern auch gelebt haben oder waren. Zumal ich mir auch überlegt habe, meine Familie, zum Beispiel Übersetzer, meine Eltern, die beide eben in der DDR übersetzt haben, Kollegen von ihnen haben Französisch aus dem Französischen Maupassant oder Balzac übersetzt und die waren auch noch nie in Frankreich. Es geht also auch. Aber ich glaube, es ist einfach tiefer und es ist so ein bisschen wie ein Archäologe, der wirklich in die Länder gehen muss und graben muss.
Gut. Letzte Frage. Was sind deine Hoffnungen und Pläne für die nächste Zeit? Was muss geschehen? Was darf geschehen? Was wünschst du dir?
Ich wünsche mir, dass wir schaffen, wieder auch live mehr spielen zu können und dass auch die Theater und die Konzertsäle, genauso wie die Fluglinien, nicht so solche starken Beschränkungen bekommen. Also einfach wirklich live gespielt wird, wieder aufgetreten wird, dass vielleicht sogar Künstler in dieser Zeit, ich habe eher den Eindruck, die Künstler werden wirklich noch mehr als sonst schon vergessen und zur Seite gedrängt oder an der Seite stehen gelassen. Ich würde mir wünschen, dass gerade in so einer Zeit Musiker, Theater, die bildende Kunst, alles, was dazugehört, gefördert wird, dass die Politik und auch die Gesellschaft versteht, dass wir ohne Kunst und Kultur nicht leben können, weil das macht uns zu Menschen. Es geht nicht nur um Materialismus und ums Fressen sozusagen, sondern auch wirklich die schöngeistigen Dinge zu, und gerade in so einer Zeit, also wirklich zu sich zu regenerieren und sich seine Seele zu speisen und sich zu nähren mit schönen Dingen. Das ist also, denke ich, wirklich eine Urbedürfnis, und dass das mehr von der Politik gesehen wird und auch unterstützt wird. Also sowas, was ihr jetzt hier macht, dass ihr Künstler einladet und Künstlerinnen besonders zum Thema Corona, aber dass wir dafür ja auch eine Gage bekommen, das ist also wirklich hervorragend. So muss es sein, finde ich. Es gibt genug Geld und Stiftung und in der Industrie. Es kann nicht immer nur Lufthansa oder Volkswagen gerettet werden.
Du hast bald ein großes Konzert in der Elbphilharmonie, aber dann gibt es auch Pläne, ins Offene zu gehen, raus aus dem Land, vielleicht doch mal wieder Berlin, das ich ja jetzt 4 Monate lang fest unter der Kandare hatte, zu verlassen. Was sind deine Pläne jetzt für die nächsten Jahre, Monate?
Ja, das kann man ja jetzt eben auch leider nur so von Monat zu Monat wahrscheinlich, weil es sich ständig noch verändert, sagen. Die Pläne sind schon, dass wir eben in der Elbphilharmonie spielen mit einem Schauspieler aus Barcelona, wo ich war jetzt sehr viel in Barcelona in den letzten 2 Jahren und habe auch Projekte schon mit Historikern und mit der Uni gemacht. Habe viele Kollegen, viele Freunde auch aus der Musik. Ist eine Stadt, die mich schon eben lange anspricht. Und ich habe gedacht, es ist auch wieder sowas ins Offene gehen, noch vor Corona. Ich musste einfach auch noch mal eine Weile leben und wird dann passieren auch wieder Dinge. Und das wird jetzt natürlich schwierig, aber ich werde es einfach versuchen. Wir spielen auf Menorca in einem Festival mit dem Alex Brendemühl, übrigens ein fantastischer Schauspieler, zweisprachig bzw. dreisprachig, wie auch Daniel Brühl auf Katalan, auf Spanisch und Deutsch. Und dieses Exilprogramm, was wir da zusammenstellen, wird in der Elbphilharmonie stattfinden im September. Und dann habe ich noch ein paar Konzerte hier auch in Deutschland und habe dann vor, ab Oktober nach Barcelona zu gehen und zu schauen, was passiert. Aber ich kann natürlich nicht jetzt sagen, für ein Jahr, ich kann nicht wissen, wie lange.
Das war die erste Folge von Hashtag So geht's auch mit Nora Buschmann, ne? Konzertgitarristin, klassische Gitarristin, aber noch viel mehr, Weltbürgerin und Weltmusikerin. Ich danke herzlich.
Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, Patricia.